Footballerei. Guten Morgen, Footballerei.
Florian.
Gute, wie geht es dir?
Mir geht es gut. Wie ist es in Madrid?
Oh, jetzt im Moment ist es ein bisschen eng und beschwerlich.
Warum?
Ich sitze auf der Toilette. Vielleicht hört man das auch, dass es ein wenig hallt.
Mhm.
Weil du weißt, dass ich schon mal wegen meinem Sohn aus dem Auto aufnehmen musste.
Ja.
Und der ist jetzt auch mit hier in Madrid und war beim Spiel heute. Und der guckt natürlich nebenan Football. Ich hätte ihn natürlich auch ihn ins Bad schicken können, damit er hier Football guckt. Aber
du bist halt ein guter Vater.
Ich bin halt ein guter Vater.
Was ist schlimmer, im Auto zu produzieren oder auf Klo?
Ja, auf Klo ist irgendwie ein bisschen komischer, finde ich. Also Auto, da kann man ja dann auch rausgucken und kann draußen noch was beobachten. Hier sitzt man jetzt.
Hast du denn eine
auf
Tür?
Dem Klo. Ja, ich habe eine Tür. Du hast ja auch eine Tür oder hast du diesmal wieder keine Tür?
Oh, warte, da habe ich noch gar nicht geguckt. Warte, ich gehe mit dir dahin.
Du warst noch nicht da und hast noch nicht geguckt.
Nee, ich war noch nicht da. Ich war bisher sehr, also ich war eigentlich noch so gar nicht richtig im Hotelzimmer. Ich habe auch bis eben gearbeitet. Aber ich habe eine Tür, kann ich dir sagen.
Mhm.
Soll ich mich aus Kulanz zu dir auch auf Toilette setzen?
Nein, ich finde es gut, wenn du einen ordentlichen Platz hast.
Gott, wie war das Wetter in Madrid? Weil das Dach war ja zu im Stadion. War gutes Wetter oder
ja,
wie
heute
ist
war
so
also
Mitte November das Wetter?
Gestern war weniger gut, also da hat es nur geregnet. Eigentlich erst so gegen Abend, 20 Uhr, 21 Uhr hat es so aufgehört. Aber heute war es eigentlich bedeckt am Anfang, am Morgen, aber dann kam sogar die Sonne raus. Also davon hat man jetzt nicht viel mitgekriegt, weil man, wie du sagst, in einer Halle war, mehr oder weniger. Also das Dach war geschlossen und ja.
Aber erzähl doch mal, also warst du schon mal wieder im neuen Bernabeu-Stadion oder war es für dich jetzt auch Premiere?
Nee, das war Premiere im neuen, auf jeden Fall. Also
das ist geil, oder?
Warst du schon mal da?
Nee, ich kenne auch nur das alte. Ich war noch nicht da, seit es irgendwie umgebaut wurde.
Ich habe das alte Stadion geliebt. Das war ist mein All-Time-Favorite-Stadion gewesen.
Mhm.
Einfach von der, keine Ahnung, was es dann ist, was einen da irgendwie packt oder wie auch immer, aber auf jeden Fall, ich war ein paar Mal da, ich glaube, das letzte Mal schon echt lange her, also ich glaube, das war beim Champions-League-Finale, wo die Bayern gegen Mailand verloren haben, das war, glaube ich, 2010 oder sowas, da meine ich, war ich das letzte Mal im alten Bernabeu und wie gesagt, also ich habe mich jedes Mal darauf gefreut, einzufahren, weil ich es einfach mega geil fand, dieses Stadion, diese steile, ja, keine Ahnung, die Tribünen und so weiter. Ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber hatte dadurch natürlich auch ein bisschen Charme, sage ich jetzt mal. Jetzt ist es sehr modern, alles neu. Auch hier und da noch gar nicht so ganz fertig. Also wenn man so hinter die Kulissen guckt, wenn man da so mit Arbeitsausweisen irgendwelche Fahrstühle benutzt, Fahrstühle und dann irgendwie im fünften Stock aussteigt, dann sieht es aus noch wie ein Rohbau. Also das ist auch noch nicht wirklich jetzt bis ins letzte Detail fertig gebaut. Und, aber es sieht immer noch, also es ist unfassbar, wenn man da reinkommt, es ist einfach.
Ja, das sah also auch im Fernsehen überragend aus, es ist ganz schön steil. Ne?
Ja, genau, das ist halt das Geile, es ist super steil, trotzdem passen so viele Leute rein, es ist super hoch auch, einfach mega, finde ich, also keine Ahnung, ist für mich eins, auf jeden Fall, wenn nicht das, aber auf jeden Fall Top 3 Stadien, in denen ich hier war,
ja, ich habe auf Social Media einige Bilder gesehen und einige haben dann auch dazu geschrieben, das Stadion ist so groß, das kriege ich gar nicht auf ein Bild.
Ja, genau, also es ist riesig und es ist vor allen Dingen auch hinter den Kulissen, wie ich es eben schon mal angesprochen habe, auch sehr unübersichtlich. Also wir waren da jetzt ja nur einen Tag und es ist quasi alles reingebaut. Also früher war das so, dass dann die Übertragungswagen und diese ganze Technik draußen stand, außerhalb des Stadions. Jetzt ist alles mit drin, also alles, es verschwindet quasi alles in diesem Kokon irgendwie, der hier mitten in der Stadt steht. Mhm. Und sich da zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Also, weil alles irgendwie gleich aussieht, über 1000 Gänge hier und da, dann alles geht nur mit Fahrstühlen, es gibt irgendwie keine Treppen, also dann sind die Fahrstühle, wenn die NFL da ist, auch noch gesperrt zwischendurch, weil dann die Coaches damit irgendwo hinfahren, weißt du, kennst du auch, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, so dann steht da immer so eine halbe Stunde vor dem Spiel, darf der Fahrstuhl nicht mehr benutzt werden, außer von Coaches und umgekehrt dann zur Halbzeit auch nicht und nach dem Spiel auch nicht und naja, hast du nicht gesehen.
Aber es war ja auch viel Prominenz da, ne? Zinedine Zidane habe ich gesehen, ja, Dan Marino und sogar Oliver Glasner wurde
Oliver Glasner war da, ja.
Ja.
Genau, der Coach von Crystal Palace. Ja, Rüdiger war da, Anton Rüdiger war da, dann war noch Anton Griezmann war da, Koke, auch noch ein Spieler von Atletico, ehemaliger, glaube ich, weiß gar nicht, ob der noch spielt, aber es war, ja, waren einige da. Roberto Carlos war da, Real Madrid, der Präsident war natürlich auch da, Florentino Perez und Roger Goodell war natürlich auch da. Ich glaube auch irgendwelche Minister, Politiker Spaniens.
Ja, und Roger Goodell saß neben Thomas Bach.
Der war auch noch da.
Dem IOC-Präsidenten.
Genau, daneben saß nämlich dann Florentino Perez. Also das war so die Dreier-Kombo sozusagen. Hm. Ja. Ja, nö.
War also, Juan Carlos auch da? Ah, nee, der lebt im Exil, ne?
Weiß ich gar nicht. Lebt der im Exil?
Ja, ich glaube, der lebt im Exil. Der musste flüchten.
Flüchten? Nee, ich glaube
nicht. Na, doch.
Na, das ist jetzt eine Behauptung. Die finden wir nochmal raus. Da müssen wir noch mal.
Ich google das mal parallel. Ich weiß nicht mehr genau, weshalb, aber ich meine, der lebt im Exil mittlerweile.
Ja.
Ja, aber erzähl mal weiter. Und Stimmung war gut?
Stimmung war gut, es war unfassbar laut. Also ich kann ja wieder auch nur, also diesmal habe ich versucht, damit ich nicht wieder sagen muss und Babak wiederkommt und sich beschwert. Ich weiß gar nicht, ob der hier war oder nicht, aber das ist jetzt so der Running Gag. Immer wenn ich sage, es war keine Stimmung, dann wird Babak hier zitiert. Also ich habe ab und zu mal
Grüße gehen raus.
Ich habe immer die Kopfhörer mal zur Seite genommen, um mal so kurz zu hören. Das war schon auf jeden Fall sehr laut. Und ich habe Markus Kuhn, der Teil der RTL-Übertragung war, der auch gesagt hat, also sowas hat so eine Lautstärke im Stadion, hat er selten erlebt. Also es war schon gute Laune. Und die Leute auch wirklich mitgefiebert in den unteren Rängen zum Teil gestanden die ganze Zeit. Also die Leute waren, es war ja auch ein enges Spiel, kommen wir gleich noch zu. Aber ja, die Stimmung war gut. Erst hat man so gedacht, okay, die lassen jetzt mal diese ganzen, hier in Spanien lässt man jetzt mal so die ganzen Country Road, wie heißt das hier, wie heißt das andere, was die Iren immer singen, naja, so die Klassiker, weißt du? Was wolltest du gerade sagen?
Sweet Caroline.
Genau, Sweet Caroline. Das lassen die alles weg irgendwie, war so ein bisschen anders, aber das kam dann natürlich alles. In der zweiten Halbzeit kam es dann doch noch. Und ja, war auf jeden Fall sehr gute Stimmung.
Pass auf, ich habe es hier offen. Anlass seiner Abdankung war, dass außereheliche Affären, eine Elefantenjagd in Afrika und der Finanzskandal um seinen Schwiegersohn das Ansehen des Königshauses beschädigt hatten. Als die spanische Staatsanwaltschaft 3 Ermittlungen gegen ihn einleitete, unter anderem in der Schmiergeldaffäre um den Bau der Bahnstrecke Medina-Mekka und um Millionenkonten in der britischen Steueroase Jersey, verließ er im August 2020 Spanien. Er lebt seither im Exil in Abu Dhabi.
Na okay, das geht wahrscheinlich schlechter. Aber sein Sohn ist ja noch König, oder nicht dann? Nehme ich an.
Ja, so tief bin ich jetzt nicht drin in der spanischen Königswelt, im spanischen Königshaus. Weißt du, ich bin verarmter polnischer Landadel.
Ja.
Der polnische Adel hat mit dem spanischen Adel nichts.
Kannst du dazu was sagen? Das sagt man ja immer so, dieses verarmter Landadel oder Adel. Wann seid ihr denn verarmt? Also, weil irgendwann müsst ihr ja mal Kohle gehabt haben.
Nee, hatten wir nie. Also ich habe es mir mal erzählen lassen, ich habe das nie überprüft, aber mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater war offensichtlich mal Vorreiter für den ostpreußischen König oder sowas und als Goodie quasi, als Belohnung hat er dann irgendwann mal ein Fon geschenkt bekommen. Also da geht es jetzt nicht leider um irgendwelche Reichtümer oder irgendwelche Schlösser, sondern nur weil man irgendwie lange für den König oder was das damals war, gearbeitet hat, gab es da mal so ein Fon geschenkt, weißt du?
So ein bisschen wie, jetzt wird es dünnes Eis, aber im englischen Königshaus, wenn man zum Ritter geschlagen wird, hat man ja, kriegt man ja auch nicht irgendwelche Ländereien oder so geschenkt, aber man ist
genau
ein Ritter.
So ähnlich.
Gut.
Ja. Schön, haben wir das auch geklärt. Sag mir noch was zur Halbzeitshow. Ich kannte die Band natürlich mal wieder nicht.
Es waren zwei verschiedene.
Aber
das eine ist ein Latino-Superstar, keine Ahnung. Ich kannte sie aber auch nicht.
Aber die haben ordentlich Stimmung gemacht.
Ja,
das eine war so ein klassischer DJ und der andere so ein Rapper, oder? Würde ich sagen.
Rapper, ja, jein. So eine Mischung, würde ich sagen, aus Rapper und hatte auch gesungene Parts, würde ich jetzt mal sagen.
Ja?
So ein bisschen.
Ich hab nur gerappt.
Kannst du?
Ja. Ich naja, vielleicht kann uns ja jemand nochmal in den Kommentaren aufklären, wer das war. Ich kannte die Künstler nicht. Aber
Daddy
das sah
Yankee
noch
oder Yankee Daddy oder so hieß der eine und das andere
war. Das sah nach einer fetten Party aus, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, auf jeden Fall war es, ich glaube jetzt, das war ein rundum gelungenes erstes NFL-Spiel in Spanien auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, sagen. Also, genau.
Die NFL will auch wiederkommen, ne?
Denke ich schon, ja. Also ich glaube, die haben jetzt, ist jetzt kein Deal fest, dass also wieder im Bernabeu stattfindet, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig gelesen habe, sondern das könnte auch sein, dass sie nächstes Jahr woanders spielen. Also ich denke mal, kann mir gut vorstellen, wenn Barcelona das Stadion fertig ist, das neue, dass das auch eine Attraktion wird, das da zu machen. Oder vielleicht in dem anderen, in Madrid gibt es ja zwei Riesenstadien von Atletico auch noch. Sicherlich auch möglich, aber bestimmt auch möglich, dass es einfach wieder im Bernabéu stattfindet. Ich weiß, dass es, so wie ich eingangs so ein bisschen beschrieben habe, also die Wege und diese Enge so im Stadion und drumherum machen das schon ein bisschen kompliziert tatsächlich für die NFL, habe ich so zwischen den Zeilen raus.
Lange Wege gibt es aber auch im Olympiastadion.
Ja, aber lange Wege im Sinne von, ja, alles so verwinkelt. Also ich war im Fahrstuhl unterwegs und da waren so zwei, drei Leute offensichtlich von der NFL oder gerade was die International Games angeht und die haben sich gerade unterhalten darüber, ob jetzt Sao Paulo schlimmer ist oder das hier.
Okay.
Also,
ja, waren sie
die
lost,
waren
ja
doch eigentlich der Meinung, dass das hier noch konfuser und schlimmer ist als Sao Paulo. Also schlimmer jetzt in Anführungszeichen, aber ich glaube stimmungsmäßig, also einfach der Eindruck für die Leute auch vom Stadion, wenn sie jetzt nicht Fans von Real Madrid waren,
okay. Und das Spiel, hat dich das abgeholt?
Ja, das Spiel war zumindest die ganze Zeit spannend, sagen wir es mal so. Ne? Es war jetzt kein High-Scoring-Game, es war wieder Overtime. Jetzt gleich das zweite Spiel hintereinander, wie in Berlin letzte Woche. Die Dolphins haben sich am Ende durchgesetzt gegen die Commanders mit 16-13 in Overtime. Und ja, die Fans haben immerhin auch, also wenn sie denn aus Spanien kamen und es mit Fußball gehalten haben, gab es am Ende ja auch noch einen kleinen Fußballmoment für sie. Oder zumindest der Spieler, ich glaube Jones hieß er, der die entscheidende Interception mehr oder weniger in der Overtime gemacht hat, gleich zu Beginn der Overtime. Der hat das Ganze gefeiert mit dem Siu, mit dem Sprung von Ronaldo, wenn der ein Tor geschossen hat. Diese Geste, die der immer macht, die hat er auch gemacht. Und das Stadion hat sogar reagiert darauf, weil die haben auch dann alle mitgemacht und einmal dieses Siu gerufen.
War es denn eigentlich ein Dolphins-Heimspiel?
Ja,
gefühlt? Also waren wirklich
ja,
mehr
war
Dolphins-Fans?
Ich glaube schon,
da?
Ja, es war Mehrzahl Dolphins, würde ich sagen.
Okay. Ja, irgendwie bitter, ne? Also, es war ja letztlich erstmal lange so ein Field-Goal-Festival und Marcus Mariota für die Commanders hat das ja eigentlich gut runtergespielt, finde ich. Und dann im ersten Drive in der Verlängerung wirft er so eine Interception. Kurz vorher noch in der regulären Spielzeit gab es ja diesen Fumble, den verheerenden beim Return von Samri Steele. Also diese zwei Turnover, die Dolphins haben sich ja keinen geleistet, haben dann das Spiel irgendwie innerhalb weniger Minuten entschieden, ne?
Ja, wobei die hatten ja den Fumble, aber dann hatten die Commanders ja tatsächlich noch mit, ich glaube, auslaufender Uhr eigentlich die Chance, das Ding zu gewinnen, haben aber das Field Goal dann verschossen. Oder? War das nicht dann noch danach? Matt Gay ist doch aus 56 Yards daneben geflogen mit 15 Sekunden noch Zeit. Genau, also es gab vorher den Muffed Punt, dann konnten die Dolphins aber nichts draus machen und dann hatten die Commanders nochmal eine Chance, was zu reißen und dann hat er aber das Field Goal daneben gesetzt und dann ging es in die Overtime. Ja, es war so ein bisschen, ne, also es hätte ein High Scoring oder sagen wir mal higher scoring game werden können, aber ich glaube, die Dolphins sind zweimal bei Fourth and Goal gestoppt worden, die Commanders einmal. Also da wäre auch einiges mehr an Punkten drin gewesen am Ende.
Na, sie haben auf jeden Fall aggressiv gecallt, ne? Die sind ja öfter fürs Vierte gegangen.
Ja.
Oder beim Vierten gegangen.
Genau.
Ich finde es halt irgendwie so ganz schön zu beobachten. Also das war ja vergangenes Wochenende, als die Dolphins gegen die Bills gewonnen haben, schon so. Und heute ja jetzt auch. Also die Mannschaft lebt, ne? Also die Dolphins waren ja auch richtig am Boden. Mike McDaniel gefühlt schon gefeuert. Jetzt zweiter Sieg in Folge. Die Teamchemie, von der man ja immer gern spricht, die scheint zu stimmen. Also die lebt die Mannschaft.
Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Also wobei auch die Washington, also ich hatte jetzt bei beiden nicht das Gefühl, die beide ja, sagen wir mal so, also die Dolphins sind jetzt was, 4-7. Die ist jetzt auch ein sehr weiter Weg, sage ich jetzt mal, um in dieser Saison noch in die Playoffs zu kommen. Ich denke mal.
Ja, das werden sie nicht machen,
nein,
aber es war
mal,
der dritte
eher,
Sieg
ja,
in den letzten vier
genau,
Spielen.
Genau, es geht, geht erstmal darum, irgendwie ja, eine kleine Serie zu starten. Das war das erste Mal, dass sie jetzt Back-to-Back-Games gewonnen haben. Letzte Woche schon gegen die Bills mit diesem überraschenden Sieg und jetzt halt die Commanders ja niedergerungen, würde ich mal sagen, nachdem man die Bills ja letzte Woche ziemlich dominiert hat. Also die leben, beide. Also ne, beide haben bis zum Ende gespielt, beide wollten gewinnen und ja, bei den Commanders ist natürlich ja, dadurch, dass Jaden Daniels nicht dabei ist, Terry McLaurin nicht dabei ist, fehlen dann natürlich auch einige wichtige Spieler. Das muss man, glaube ich, einfach so akzeptieren. Am Ende werden beide nicht mehr um die Playoffs spielen, aber
6. Niederlage in Folge für ja, die Commanders.
Haben sie beide noch die Chance, oder zumindest die Dolphins vielleicht eher jetzt, dass man vielleicht die Saison noch zu einem positiven Ende bringt, sagen wir es mal so. Also vielleicht 9-8 oder sowas, oder so, wenn man jetzt den Rest der Saison gut über die Runden bringt. Also zumindest was, womit man vielleicht einigermaßen positiv noch aus der Saison geht nach diesem schlechten Start. Und bin ich mal gespannt. Also wenn man jetzt sieht, die Mannschaft will, die Mannschaft spielt für Mike McDaniel, warum nicht? Vielleicht bleibt er dann doch Head Coach.
9-8 ist jetzt ganz schön optimistisch. Ne? Die Dolphins spielen jetzt gegen die Saints und gegen die Jets. Okay, dann können sie bei 6-7 stehen, aber dann geht es noch zu den Steelers. Es geht noch gegen die Buccaneers und zu den Patriots. 9-8 wird, glaube ich, eng, Florian.
Ja, du.
Du, das ist die NFL, ne?
Das ist die NFL, haben wir heute auch wieder gesehen.
Ja.
Wo du es gerade ansprichst, die Jets, wir haben ja jetzt das Donnerstagspiel weggelassen, aber ich will eigentlich aus einem anderen Grund nochmal auf die Jets zurückkommen, weil sie haben verloren am Donnerstag gegen die Patriots, die damit auf 9-2 gegangen sind. Die Jets werden auch keine Rolle mehr spielen um die Playoffs, aber sie sind dann heute am Sonntag aus
aus anderem Grund
in die Schlagzeilen geraten, weil nämlich ihr Cornerback Chris Boyd heute Nacht irgendwie angeschossen wurde in Manhattan in New York und anscheinend im kritischen Zustand ist. Weißt du irgendwie mehr darüber? Also
nee, ich habe das auch nur gelesen. Also irgendwie in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie du sagst, so ein Nachtclub irgendwie in Manhattan, zwei Schüsse im Bauch und sein Zustand ist wohl wirklich kritisch. Ja,
wir wünschen ihm das Beste.
Krasse Geschichte.
Auf jeden Fall, ja, ja. Dass es irgendwie gut ausgeht. Und ja, das ist ja, irgendwie Teil der NFL, dass solche Sachen dann auch immer wieder passieren. Belassen wir es mal dabei. Und würde ich sagen, gehen wir weiter in die nächsten Spiele, oder?
Ja, warst du das zu Madrid? Hast du da nicht noch irgendeine kleine Schmunzette erlebt, die du uns hier jetzt allen miterzählen kannst? Also so, du bist ja mal gut dabei, so bei Aufwärmritualen oder sowas. Ist dir da was aufgefallen? Wenn du hast Tour aus nächster Nähe gesehen.
Ja, den habe ich aber schon mal. Waren die nicht letztes Jahr auch in London oder vor 2 Jahren? Ich glaube, die sind es gewohnt, auch zu reisen.
Ja, sonst nichts passiert?
Ich denke noch mal nach. Vielleicht fällt mir noch irgendwas
okay,
ein.
Okay, gut. Dann bin ich gespannt, welches nächste Spiel du uns jetzt aus dem Hut zauberst. Das ist ja dein Format.
Das ist ja mein Format. Ich habe mir gedacht, Kutsche.
Jetzt kommt's.
Naja, du wolltest ja letzte Woche nicht über deine Jaguars reden. Diese Woche darfst du nicht. Diese Woche darfst du nicht über sie reden.
Okay, gut, geht. Nein. Ist nur fair.
Aber es ist ja, das war der einzige Blowout-Sieg in den frühen Spielen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man davon sprechen kann. Und das, ja, nicht von der zu erwartenden Mannschaft. Man, du hast es ja gerade schon mit deinem Gesang oder deinem Schlachtruf zum Ausdruck gebracht. Die Jaguars haben gewonnen, 35-6. Ein gebrauchter Tag von Anfang an für die Chargers. Ich glaube, die haben insgesamt 135 Yards zustande gebracht und 8 First Downs. Das ist deren Arbeitsnachweis. Wenn du die Jacksonville Jaguars jetzt nochmal praisen möchtest, bitteschön.
Naja, erstmal muss man ja festhalten, also dass sie deutlich führen, das ist ja tatsächlich nicht neu. Also letztes Wochenende wollte ich mich ja eigentlich weigern. Ich habe ja dann doch über sie gesprochen, aber über sie zu sprechen, weil sie zu Beginn des vierten Quarters gegen die Texans ja mit 29-10 auswärts geführt haben und am Ende dann noch 29-36 verloren haben, weil sie 26 Punkte im letzten Quarter gefressen haben. Deswegen habe ich dem Braten auch heute lange nicht getraut. Aber man muss ja auch dazu sagen, Justin Herbert ist ja dann irgendwann auch verletzt runter. Also die Chargers haben ja dann irgendwann ja auch die weiße Fahne gehisst, sodass man sich sicher sein konnte, dass die Jaguars dieses Spiel gewinnen, dass die Jaguars dieses Spiel gewinnen, dass die Jaguars dieses Spiel mit 35-6 gegen die Chargers gewinnen. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Also das finde ich eine der großen Überraschungen in dieser von diesem NFL-Sonntag. Ich bin ja eh so ein Jaguars-Pessimist, aber die hatten die Chargers von vornherein im Sack. Die Defense sah richtig gut aus und auch Offense ging viel. Also ich glaube irgendwie 30 First Downs für die Jaguars, nur 8 für die Chargers. Gefühlt dreimal so viele Yards erzielt in Summe wie die Chargers, also Rushing Yards 5-mal so viel. Also das war ein dominanter Sieg, fand ich total überraschend. Habe ich im Leben nicht mit gerechnet und mich freut, dass Tuten, jetzt können wir hier endlich mal
Tuten und Blasen.
Über Tuten und Blasen sprechen, dass Bashaul Tuten, dieser Running Back Rookie, auch ein gutes Spiel hatte, einen Touchdown erzielt hat, Rushing Leader war, Trevor Lawrence, ja, wie immer, also hatte seinen Touchdown, hatte seine Interception dabei.
Aber
also,
kein Sack diesmal gefressen, also, muss man auch mal sagen. Ja. Und er musste auch nicht viel machen, ne? Also ich meine, es waren es nicht sogar auch, ich weiß gar nicht, hat die Defense auch einen Touchdown gemacht eigentlich?
Die Defense war halt stark.
Josh, nee, die waren nur stark, aber sie haben keine Touchdowns.
Josh Heinz Allen, Allen Heinz? Nee.
Hat er jetzt endlich seinen Sack noch gemacht?
Heinz Allen ist jetzt Franchise-Sack-Leader. Ah,
hat das endlich geschafft, gut.
Ja, aber also die war großartig, die Jaguars-Defense. Also gerade so am Boden oder aber auch durch die Luft. Also Justin Herbert nicht mal 100 Yards.
Ja, wie gesagt, du hast schon erwähnt.
Am Boden ging auch nichts, also krass.
Er war ja verletzt, Ende der ersten Halbzeit ist er nochmal wieder reingekommen, auch zur zweiten, aber ganz am Ende haben sie ihn dann wieder rausgenommen, weil ich glaube, man hat gelernt aus der Situation, die Commanders sich, wie soll man sagen, created haben vor 2 Wochen, als sie eigentlich schon aussichtslos hinten lagen und Jaden Daniels immer noch gespielt hat und sich dann den Ellbogen kaputt gemacht hat. Jetzt, da gucken dann die anderen drauf und der Head Coach Harbaugh hat natürlich dann gesehen, okay, hier reißen wir gar nichts mehr. Dann lassen wir Justin mal raus, damit er sich nicht noch schlimmer verletzt oder weiter verletzt. Also Schadensbegrenzung sozusagen und an das nächste Spiel denken. Also das war wirklich eine No-Show auf jeden Fall von den Chargers.
Heute war Justin Herbert kein Guter.
Nee, heute war kein Guter. Gut, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Alles andere eigentlich viel. Relativ eng. Wir haben noch einiges. Dann lass uns doch so ein Spiel, wo wir, glaube ich, gar nicht so lange drüber reden müssen. Houston gegen Tennessee. 16-13. Ein Low-Scoring-Game. Das gleiche Ergebnis wie hier in Madrid. Für eine Mannschaft, nur ohne Overtime. 0-3 stand es zur Halbzeit für Tennessee. Also Calvin Ridley sich das Schienbein gebrochen, also da war nicht.
Ja, auch tragisch, ne? Der kam gerade erst wieder aus einer Verletzung, ich glaube Hamstring hatte der, und dann verletzt er sich, also rasend schnell wieder, ich glaube das war sogar noch im ersten Quarter, oder? Also auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. Ja. Und dann auch noch mit so einer schweren Verletzung out for season, das ist schon tragisch.
Auf jeden Fall. Ich suche jetzt mir gerade die Statistiken, aber ja, also ich weiß, die Titans haben eigentlich die ganze Zeit geführt, mehr oder weniger. Also die Texans wieder mit oder naja. mit ohne CJ Stroud. Ja, aber sie waren lange mit im Geschäft. Also stand 3-0, wie gesagt, zur Halbzeit. Ja gut, dann im dritten Viertel hat Houston dann die Führung übernommen.
Aber das sah eigentlich wie ein klarer, also wie deutlicher, nee, anders nochmal. Warte, von Rohr nochmal. Das sah eigentlich aus, dass die Texans dieses Spiel gewinnen, wenn auch knapp. Und dann gab es ja doch nochmal einen Touchdown für die Titans. Ich glaube, so 90 Sekunden vor Schluss zum Ausgleich. Und dann erst mit auslaufender Uhr haben die Texans den Deckel drauf gemacht. Also es war enger als erwartet, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Aber naja, wie gesagt, die Texans ohne CJ Stroud, Davis Mills wieder gespielt.
Zweiter Sieg in Folge für Davis Mills.
Ja, das ist
also korrekt. Letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen.
Haben wir schon drüber gesprochen, möchtest du nochmal erwähnen?
Ja, hat er dann fürs Fourth Quarter Comeback unter anderem mit einem eigenen Rushing Touchdown gegen die Jaguars gesorgt. Und jetzt heute auch wieder zumindest mit einem Touchdown-Pass, aber ohne Turnover. Also der macht das anständig. So gut sah CJ Stroud ja in diesem Jahr auch noch nicht aus. Also da kann man jetzt nicht sagen, finde ich, oh, die Texans ohne CJ Stroud. Oh, sie haben mit Davis Mills gewonnen. Also bisher hat er den gut vertreten, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und, ganz wichtig, Jakob Johnson wieder im Active Roster, hat seine Verletzung überstanden, gehört wieder zum Active Roster der Texans. Ich muss gestehen, ich habe Red Zone geguckt. Ich weiß gar nicht, ob er auf dem Spielfeld war. Also statistisch wird er nicht geführt, aber der ist ja eh fürs Blocking da. Ob er letztlich auf dem Platz stand, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Aber cool, dass er zurück ist.
Ja. Der dritte Sieg in 4 Spielen für die Texans sind jetzt bei 5-5. Kann man mit denen noch irgendwie rechnen, glaubst du?
Oder? Nein.
Nein. Ganz klares Nein von Kutsche hier.
Ich finde die Texans Defense, die gehört ja, also ist vielleicht die beste der NFL, ja, mindestens mal Top 3, wenn man jetzt irgendwie unterschiedliche Statistiken zur Grundlage nimmt. Die ist gut, aber die Offense ist halt irgendwie so gar nicht potent, finde ich. Ja. Das ist ja auch, also 16 Punkte mit Hängen und Würgen irgendwie gegen die Titans. Das ist jetzt nicht doll. Nico ja. Collins natürlich, also natürlich, der einzige ja. Go-To-Guy. Gut, weiter.
Weiter. Was haben wir noch?
Viel.
Ich bin hier auf der Toilette, das ist alles ein bisschen komplizierter. Machen wir doch weiter.
Spül mal zwischendurch.
Ja. Soll ich mal, willst du mal hören?
Ja?
Ah, nee, ist Wasserverschwendung, das mache ich nicht.
Ja, da hast du recht.
Panthers Falcons. Komm, machen wir nochmal Overtime.
Aber roll doch zumindest einmal am Toilettenpapier. Sehr gut, Florian. Sehr gut. Vielen Dank. Ist dreilagig oder vierlagig? Also ist der Madrider da großzügig?
Wie heißt das? ASM? ASR? Oder weißt du diese?
ASMR.
ASMR, so heißt das. Ja. Ich
dreilagig, vierlagig?
Nee. Ich würde sagen, zur zweilagig.
Oh, Hotel. Da wird gespart. Da wird
ja,
gespart.
Da wird gespart, genau.
Das ist nicht gut für den Po.
Nee. Was auch ja. nicht gut ist.
Ja, oder? Also zweilagiges Toilettenpapier.
Ja, gut.
Schreibt es mal in die Kommentare. Also zweilagiges Toilettenpapier geht gar nicht. Das muss schon mindestens dreilagig sein, finde ich, oder?
Ja.
Sonst wird es unangenehm.
Halten wir fest, die Panthers gewinnen in Overtime gegen die Falcons mit 30-27. Ein Spiel, das ja für die Falcons auch zum Vergessen war am Ende des Tages. Sie verlieren knapp. Sie haben hochgeführt zwischendurch. Ich glaube 21-3, wenn ich mich nicht irre.
21-7.
7, okay. Und am Ende noch verloren. Sie haben Drake London verloren als Wide Receiver mit einer Knieverletzung. Sie haben Michael Penix verloren mit einer Knieverletzung. Also sie haben auf allen Ebenen, könnte man sagen, heute verloren. Und die Bryce Young auf der anderen Seite mit einem Career Game und auch gleichzeitig noch Franchise Record. Also das war heute, was Passing Yards angeht, eine unglaubliche Vorstellung eigentlich von ihm, oder?
Ja, Bryce Young, 448 Yards für drei Touchdowns geworfen. Also, aber du hast es gesagt, also das dürfen die Falcons eigentlich nicht mehr verlieren, dieses Spiel. Die sahen wie der sichere Sieger aus. Am Ende schnuppern die Panthers dann noch am Ausgleich, aber dann ist ja kurz vor Schluss so ein verunglückter Snap. Bryce Young stolpert. Es sieht aus, als hätte er sich wieder verletzt, weil er ist ja auch während des Spiels schon mal rausgegangen im ersten Quarter, kam dann aber zurück. Dann bekommen die Panthers aber doch nochmal den Ball. Und dann findet Bryce Young nochmal McMillan eine Minute vor Schluss. Dann führen die Panthers sogar. Dann gelingt den Falcons durch ein Field Goal noch den Ausgleich. Und dann gewinnen die Panthers aber am Ende in Overtime ja auch mit auslaufender Uhr. Also es war jetzt auch schon die zweite Overtime in Folge für die Bengals. Also die spielen ordentlich. Das entscheidende Field Goal für die Panthers. Also das dürfen die Falcons nicht verlieren. Die sind da eigentlich der deutliche Sieger schon gewesen. Und dann, du hast gesagt, zu allem Überfluss verletzt sich auch noch der beste Receiver, der richtig gut drauf war in den letzten Wochen. Und auch noch Michael Penix, und dann sehen wir plötzlich Kirk Cousins wieder. Unglaublich. Also ich meine, die stehen jetzt bei 3-7, die Falcons, die Saison ist jetzt gegessen. Also krass.
Ja, und die Panthers 6-5.
Ja.
Und wenn wir gleich noch uns ein anderes Spiel angucken, können wir ja gleich zu kommen, sind die tatsächlich back in business, würde ich sagen, sogar was die Division angeht. Also das kann man... Da stockt es einem fast die Worte im Mund, wenn man
das hört man gar nicht.
Das kann man gar nicht sagen eigentlich. Da ist man ganz verwundert.
Was ist da los?
Ja.
Ja. Ja, vor allem McMillan, das ist ja auch ein Rookie. Zwei Touchdowns,
ja.
Über 100 Yards. Ja. Also der hatte wahrscheinlich auch bislang das Spiel seines Lebens in der NFL. Bis dato. Teteroa. Xavier Leggett, auch stark. Also die haben natürlich profitiert davon, dass Bryce Young um sein Leben geworfen hat. Schon krass. Also die Panthers wissen wahrscheinlich gar nicht so genau, wie sie das Spiel gewinnen. Schlagen aber auch die Packers. Auch knapp. Also verrückte Saison irgendwie für die Carolina Panthers. Die eigentlich erst am Ende des Spiels dann auf die Siegerstraße eingebogen sind. Also das war, um es noch einmal zu sagen, ja eigentlich ein klares Ding für die Falcons. Bijan Robinson hat ein super Spiel. Zumindest den hast du am Ende dann aber auch nicht mehr richtig gesehen. Ja.
Ja. Gut. Geh mal weiter. Was haben wir noch? Dann lass uns doch, wenn wir schon eben in dieser Division waren, und das angesprochen haben, dann suchen wir uns doch gleich, wo sind sie, die Bills gegen die Bucks, genau.
Megaspiel.
Megaspiel. Sieht jetzt am Ende Endergebnis gar nicht so eng aus mit 44-32 für die Bills gegen die Bucks, aber das war ein Monsterspiel mit 9 Führungswechseln im gesamten Spiel am Ende des Tages. Also das sagt schon alles. Da ging es hin und her und anhand der Punkte, die ich gerade erwähnt habe, sieht man ja auch, es wurde ordentlich gepunktet und Josh Allen hat mit diesem Spiel auch eine, wie sagt man, eine Statistik dieser Saison durchbrochen oder ein Schema, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat er bis jetzt jedes Spiel, in dem er 2 Turnover hatte, das sind die Niederlagen gewesen der Bills, 3 an der Zahl, das hatte er nämlich 3-mal. Und heute hat er es wieder, aber heute haben sie es geschafft, das Spiel zu gewinnen und Josh Allen hat dabei seinen kleinen Beitrag geleistet, oder Kutsche?
Ja, so ein ganz kleinen, ganz klein. Ich meine, 6 Total Touchdowns, 3 durch die Luft, 3 am Boden. Damit müsste er jetzt eigentlich auch schon fast gleichgezogen haben mit Cham. Prost, oder? Ich glaube, die haben nicht mehr viel getrennt. Vielleicht ist Cham noch mit einem irgendwie vorne oder so. Aber der
Touchdowns-mäßig.
Ja, genau. Also der ist da jetzt, glaube ich, ganz nah dran. Also zwischenzeitlich dachte ich, oha, was ist denn eigentlich mit Josh Allen los? Also mit diesen Interception und so weiter. Also da dachte ich schon, die Bills jetzt irgendwie in der Krise, nachdem sie letzte Woche auch gegen die Dolphins verloren haben. Aber also, was er dann da wieder, das war wieder MVP-like. Also krasses Spiel einfach von Josh Allen. Im ersten Quarter hat er ja so eine Shuffle-Interception geworfen. Also da hat er den Ball quasi wie so ein Basketball irgendwie nach vorne geworfen in der eigenen Endzone, was dann in der Interception mündete. Also das war vogelwild. Aber am Ende ist er der Held dieses Spiels. Aber ich fand auch Baker super. Also Baker hatte ja auch einige eigene Läufe, hat, glaube ich, auch seinen ersten Rushing-Touchdown in dieser Saison gemacht. Also das sind irgendwie zwei Quarterbacks, das bringt total Spaß. Dieses Spiel hat total Spaß gemacht. Du hast gesagt, 9 Mal ist die Führung gewechselt und dann erst am Ende wurde es irgendwie deutlicher. Sean Tucker auf Seiten der Buccaneers hatte auch ein super Spiel. Der Running Back Bucky Irving war ja immer noch nicht dabei. Das hat richtig Bock gemacht, dieses Spiel. Aber für die Buccaneers, und da wolltest du ja wahrscheinlich bei den Panthers drauf hinaus, läuft es im Moment nicht mehr so gut.
Genau, 6 und 4 jetzt. Ich habe es eben schon gesagt, Carolina bei 6 und 5. Also das ist jetzt nur noch ein halbes Spiel, wie es so schön heißt, dahinter. Also die müssen jetzt, die haben jetzt zwei Top-Spiele gehabt. Eins gegen
Jetzt
die Patriots.
geht es gegen die Rams auch noch.
Genau, jetzt haben, also sie haben gegen die Patriots verloren, jetzt haben sie gegen die Bills verloren. Und jetzt kommen auch noch die Rams. Also da kann es dann, da geht es vielleicht schnell dahin. Gegen wen spielt Carolina denn jetzt? Vielleicht kannst du das nochmal kurz herausfinden für uns.
Das mache ich sehr gerne,
Dann
Florian.
könnten wir nämlich schon mal gucken, wie es nächste Wochenende, obwohl, wie gesagt, in der NFL ist ja nichts wirklich planbar. Interessant fand ich auch, und das finde ich auch
Warte,
irgendwie,
ich hab's.
ja.
Bei den 49ers.
Oha, ja gut.
Und danach dann gegen die Rams.
Und danach dann gegen die Rams,
Und
okay.
dann haben sie erst die Bye Week. Ist auch krass.
Ja.
Woche 14 erst Bye Week. Krass. Spielen auch noch zweimal gegen die Buccaneers übrigens, sehe ich gerade. Also, das kann wirklich nochmal richtig spannend werden in der Division. Woche 16 gegen die Buccaneers, Woche 18 bei den Buccaneers.
Das wären wahrscheinlich den oder könnten die entscheidenden Spiele tatsächlich
Ja, aber
werden.
die Buccaneers sind, ich meine, die haben ja echt doll Verletzungssorgen, vor allem in der Offense,
Ja,
aber
aber
die sind
du,
ja
ich
schon das
meine,
bessere Team eigentlich als die Panthers.
ja, natürlich, aber jetzt, du verlierst gegen die Patriots, jetzt bist du eigentlich mitten im Spiel, natürlich auch durch die Interceptions führst irgendwie 26, 21, Mitte, drittes Viertel. Und dann hast du auch nochmal zwei so Dinge, eine Interception von Baker Mayfield. Bei 26, 24, wo die Bills danach dann einen Touchdown machen und in Führung gehen wieder mit 31, 26. Dann kommen die Bucks nochmal zurück, gehen wieder in Führung, 32, 31. Und dann kam später noch ein, ja, kam zwei Touchdowns von den Bills und dann noch ein Fumble von Baker Mayfield. Und dann, das hat das dann am Ende so ein bisschen besiegelt. Also die zwei späten Turnover, klar, die Bills hatten auch einige, aber hey, am Ende des Spiels ist das ja meistens dann ein bisschen entscheidender als am Anfang. Also das war ja bittere
Vor allem,
Turnover und ja, wenn die jetzt, also ich meine, gegen die, was hast du gesagt, gegen die Rams jetzt?
nee, bei den 49ers
Ach,
und
nee.
dann gegen die Rams. Die Buccaneers spielen gegen die
Ja,
Rams,
meine ich
ja.
ja, genau.
Ja. Und für die Bills war das ja überlebenswichtig. Ich meine, du hast es schon gesagt, die Patriots gewinnen am Donnerstag. 8. Sieg in Folge stehen bei 9-2. Hätten die Bills das heute verloren, dann wären sie bei 6-4. Also dann bist du schon 3 Niederlagen oder 3 Spiele hinten
Ja.
quasi. Also jetzt haben sie noch mal verkürzt.
Und die
Also die werden
Bucks.
in die Playoffs kommen, aber es kann durchaus sein, dass die Division mal wieder die Patriots gewinnen.
Ja, das könnte man sogar annehmen. Stand jetzt. Gut, also das war ein Knallerspiel. Die Bills schaffen mal wieder oder schaffen es, den Kopf oben zu behalten und das Ding zu gewinnen nach dieser krassen Niederlage letzte Woche gegen die Dolphins, wo gefühlt überhaupt nichts funktioniert hat, auch bei Josh Allen nicht. Ja, die spielen jetzt, glaube ich, ist das nicht Thursday Night jetzt gegen die Texans, oder? Ja. Kann das sein?
Die Bills spielen jetzt bei den
Ja,
Texans, ja.
genau.
Thursday Night.
Thursday Night, also geht's gleich weiter und dann kommen sie zu den Steelers, da haben sie natürlich keine Chance.
Natürlich nicht. Die Steelers, die haben ja
Die
auch so
Steelers, die
souverän wieder
Steelers haben
gespielt
heute
heute.
souverän gespielt gegen die Bengals, kommen wir doch dazu. Stimmt, das war auch so ein bisschen. Ich habe vorhin gesagt, es gab nur einen Blowout, das war aber auch sehr deutlich am Ende. 34-12 gewinnen die Steelers gegen die Bengals. Es war das Opa-Duell Teil 2 in dieser Saison. Das Hinspiel hat der Flacco mit den Bengals 33-31 gewonnen. Diesmal durfte zumindest am Anfang Rodgers dabei sein. Der musste dann ja runter, weil er sich irgendwie an der Hand verletzte. Also fand ich heute vielen Spielen, haben die Quarterbacks einiges einstecken müssen. Also du hast eben gesagt, Bryce Young war mal weg. Rodgers hat sich verletzt. Dann hat sich
Michael Penix
verletzt.
John Love,
John Love kommen wir auch noch zu,
war auch zwischendurch raus.
Justin Herbert haben wir angesprochen, war raus für eine Zeit.
Ja,
also
ja.
Die haben heute einiges einstecken müssen. Bengals Steelers hatte man gedacht, okay, Hinspiel gesehen, könnte mal wieder
trink mal was.
Highscoring werden, mach ich gleich. Mhm. Zur Halbzeit war es aber 6-10, also 10-6 für die Steelers. Noch nicht wirklich viel passiert. Es ging zwar am Anfang gleich gut los. Ich glaube, jeder hat mit seiner ersten Possession einen
Touchdown gemacht.
Die beiden NFL-Opas. Aber dann kam so ein bisschen, ich glaube, der Pick 6 von Joe Flacco.
Hast du was zu trinken da auf
ja,
der Toilette?
Ja, ich habe gerade getrunken.
Trink doch mal was aus dem Hahn.
Ich hab getrunken schon.
Achso, das ist ja gut.
Der Pick 6 von Flacco.
Der war hart.
Hat so ein bisschen also, das Ende oder die, sagen wir mal so, die Steelers auf die Siegerstraße gebracht. Kyle Duggar, der ja noch gar nicht der Safety, der jetzt auch erst in der Saison verpflichtet wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Von den Steelers hatte eine 74 Yards Return Pick 6 im dritten Viertel und das war so der Startschuss, sage ich jetzt mal, wo die Steelers sich dann abgesetzt haben. Hatten noch einen zweiten Defensive
Duggar
Touchdown.
Ist ein geiler Magger.
Ja, okay. Dann hat nämlich noch der Cornerback James Pierre, hat er auch noch einen Touchdown spät im vierten Viertel. Also die Defense der Steelers hat mal funktioniert, könnte man sagen. Für mich das Highlight war die Auseinandersetzung mit Jalen Ramsey und Jamar Chase. Das war a classic Ramsey. Aber wenn man sich jetzt im Nachhinein Social Media mäßig hat, mein Sohn mir gleich gezeigt, hat man gesehen, warum Ramsey so ausgerastet ist.
Was ist denn passiert?
Er hat ihn angespuckt.
Oh, das macht man nicht.
Schubsen ist verboten und Spucken auch, oder?
Ja, Spucken ist verboten, absolut. Das aber gilt seit Marco van Basten. Nee, seit Ruud Gullit.
Wird ja in der NFL nicht wirklich hart bestraft. Haben wir ja schon Anfang der Saison im ersten Spiel gesehen, wo Jalen Carter von den Eagles auch eine Spuckattacke hatte. Und nur das Spiel quasi gesperrt wurde, wo er gespuckt hat.
Aber zwischen den Steelers und Bengals kracht es ja eh ganz gerne. Vor allem, also damals noch mit Pac-Man Jones und so, also da war da immer was los, oder nicht?
Aber ich bin mal gespannt. Also ja, genau. Jalen Ramsey ist in dem Moment dann vom Platz geflogen, in der Auseinandersetzung, wo er dann auch geschlagen hat. Kann ich nachvollziehen. Also den Ausraster und ich bin mal gespannt, ob Jamar Chase noch rückwirkend sozusagen.
Aber was ist denn jetzt mit Ole Rodgers? Also müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, ist eine gute Frage, ne? Also Mason Rudolph kam dann rein, hat gar nicht so schlecht gespielt eigentlich. Rodgers, ich weiß auch nicht, man sah in dem einen Spielzug so, also er hat irgendwas am Handgelenk gehabt, nicht am Wurfarm oder an der Wurfhand, sondern an der linken Hand. Aber so genau konnte man diese Situation, oder ich habe zumindest nichts gesehen, wo man diese Situation so genau festmachen konnte, was da jetzt genau passiert ist eigentlich. So, aber Mason Rudolph, wie gesagt, 12 von 16, 127 Yards, ein Touchdown. Also
naja, wenn man den braucht, ist der eigentlich, finde ich, gefühlt immer da, oder?
Ja.
Sehr schade, Rodgers.
Also wenn diese Geschichte jetzt zu Ende wäre, meinst du? Gut, es ist ja immerhin nicht die Wurfhand, also müssen wir mal abwarten.
Mhm.
Kenneth Gainwell war eigentlich sein Spiel, könnte man sagen. 81 Yards Rushing, nochmal 24 Yards durch die Luft, also über 100 Yards insgesamt. Hatte zwei Touchdowns auch durch Pässe oder also gefangen, zwei Touchdowns gefangen. Also der war auf jeden Fall in der Offensive das Aushängeschild und Daniel Washington muss man auch wieder erwähnen. Ich glaube, über den haben wir letzte Woche schon mal oder vor ein, zwei Wochen geredet. Der ist ja wirklich dieser Tight End.
Ja, was für eine Wuchtbrumme,
so
oder?
Eine Maschine, ey. Also unglaublich. Dieser eine Lauf, den er hatte, oder den Catch und dann den Lauf, wo er ein, zwei, drei Leute aus dem Weg geräumt hat, das war, also, ja, der ist so ein bisschen, wenn der ins Rollen kommt, dann ist er so unangenehm, glaube ich, zu tackeln, wie Derrick Henry so ein bisschen.
Ja.
Da will man sich, da muss man, überlegt man sich zweimal, ob man sich in den Weg stellt. Gut, ja, aber die Steelers Defense insgesamt ganz gut dominiert, haben das Passspiel auch eigentlich ganz gut unter Kontrolle gehabt. Jamar Chase nur 3 Catches, deswegen war er wahrscheinlich auch ein bisschen angefressen. Im ersten Duell, wo es so abging, da hatte er, glaube ich, 16 Catches oder irgendwie sowas. Also, ja, genau, 16 Catches hat er da gefangen. Heute, wie gesagt, nur 3. Also, die Steelers Defense hat mal in diesem Spiel mal abgeliefert und die Offense hat zumindest auch nicht so versagt wie letzte Woche und deswegen.
Ja, die das Spiel entschieden, die Defense, ne? Durch die Interception, dann noch den Fumble-Touchdown.
Ja. 6-4, die Steelers jetzt halten damit auf jeden Fall, egal wie die Ravens spielen, die Ravens auf Distanz heute und auf das Spiel
kommen wir zu denen kommen wir ja gleich.
Genau.
Hauptsache, ihr habt am Ende wieder keinen negativen Winning-Losing-Record. Das ist ja das Wichtigste bei den Steelers. Und dann erste Playoff-Runde. Tschüss, Ole.
Ne? Auf Wiedersehen, ja. Unter der Woche war es, glaube ich, jetzt, was, diese Woche oder letzte Woche? Also,
trinkst du San Miguel eigentlich? Oder was trinkst du?
Nee, ich singe Santolino. Santolin, Wasser. Aqua Bon. Was weiß ich, irgendeine Flasche Wasser. Joe Burrow ist ja zurück im Training, wenn ich das habe ich vernommen unter der Woche. Ich glaube, ja, bei 3-7 wirkt das so, als müsste der sich jetzt nicht unbedingt ein Bein ausreißen, um so schnell wie möglich wiederzukommen.
Naja, ich würde jetzt mal die These aufstellen, wenn die Bengals nächste Woche gegen die Patriots verlieren, zu Hause, dann würden die Bengals bei 3-8 stehen. Ich glaube nicht, dass du Joe Burrow dann in diesem Jahr nochmal wieder reinwirfst, oder?
Würde ich auch nicht machen. Also genau, den einfach schonen am Ende.
Auf der anderen Seite hat er dann fast ein Jahr nicht gespielt, ne, wenn die neue Saison startet. Aber dann lass den doch lieber auskurieren.
Ja, was bringt es dir, den jetzt reinzuwerfen? Dann verletzt er sich nachher nochmal. Also ich meine, kann er dann auch nicht so spielen, dass er gar keinen Kontakt mehr zulässt, dann braucht er auch nicht spielen.
So nehme ich und nicht anders.
So und nicht anders. Geh mal weiter und gehen zu den, was haben wir denn hier noch? Bears, Vikings, komm, das ist doch nochmal. Hier die Bears, wieder. Sensenberg ist ein bisschen auch die Comeback-Kinder der NFL in diesen Tagen. Gewinnen am Ende 19-17, nachdem sie mehr oder weniger 3/4 eigentlich vorne lagen. Und dann am Ende im 4. Viertel nochmal 14 Punkte zugelassen haben und plötzlich hinten lagen, haben sie es aber dann durch einen super Return es noch geschafft, sie wieder in Field Goal Reichweite zu bringen und haben dann das mit auslaufender Zeit das entscheidende Field Goal geschossen und wieder gewonnen.
Ja, ich finde, die Bears sind irgendwie sowas aktuell, also es gibt einige Mannschaften, die Patriots gehören natürlich auch dazu, aber wie so das Team der Stunde. Das war der 7. Sieg in den letzten 8 Spielen. Also die Bears gewinnen Spiele knapp. Das kennen wir irgendwie von den Chiefs aus dem letzten Jahr, wo man sich auch dann manchmal gefragt hat, wie haben sie denn eigentlich dieses Spiel gewonnen? Aber ich meine, das ist auch eine Qualität, vor allem eine Qualität, die wir von den Chicago Bears in den letzten Jahren jetzt nicht kannten. Und die Vikings auf der anderen Seite sind irgendwie auch sowas wie das Team der Stunde, nur halt negativ gesehen. Die haben jetzt 4 der letzten 5 Spiele verloren, stehen bei 4-6 und in der Division mit den Lions, mit den Packers und halt vor allem jetzt auch mit den Bears. Und McCarthy sah wieder nicht gut aus, hat sich wieder, ich glaube, 2 Interception geleistet, die auch beide schlimm waren, also die auch seine Fehler waren. Also bei den Vikings geht aktuell also gar nichts und bei den Bears irgendwie alles. Also verrückt, oder? Also so auch vor allem im Vergleich zur letzten Saison.
Ja, also zumindest was die Siege angeht, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, gut, Minnesota ist eine gute Defense, immerhin. Also es ist jetzt nicht leicht, gegen die zu spielen. Und ja, haben die Bears am Ende gut gemacht. Die haben jetzt ja auch mit 19 Punkten die nicht irgendwie aus dem Stadion geschossen. Aber wie du sagst, die haben das Momentum auf ihrer Seite. JJ McCarthy im Moment weniger. Mit, du hast es angesprochen, Back-to-Back-Interceptions in der im zweiten Viertel. Also das sah nicht gut aus. Und zwischendurch hat man auch einen frustrierten Justin Jefferson gesehen, der irgendwie bei einem Pass, das war jetzt keine Interception, glaube ich, aber der ging in seine Richtung und war aber irgendwie so schlecht geworfen, dass der lamentierend zur Bank gelaufen ist, seinen Helm irgendwie auf den Tisch gefeuert hat und vor sich hin gepöbelt hat. Ich glaube nicht, dass er sich selber meinte und über sich selber aufgeregt hat, aber
wahrscheinlich nicht, ne?
Wie aber auch in den letzten Spielen, ich weiß, sind dann die Vikings immer plötzlich im vierten Viertel und auch McCarthy dann zumindest nochmal, ich habe es eben schon erwähnt, aufgewacht und haben mit zwei Touchdowns im vierten Viertel das Spiel fast auf den Kopf gestellt.
Ja, und die Bears verschießen ja noch ein Field Goal. Also.
Genau. Beim Stand von 16-10 für die Bears.
Das ist aber wirklich ASMR heute, was du uns hier bietest,
ja,
Florian.
Ja,
also immer mit
trinken.
Mit ganz viel Wassergeräuschen zwischendurch.
Entschuldigung.
Nee, ist ja keine Kritik, nur eine Feststellung.
Ja?
Ja, also für Menschen, die jetzt diesen Podcast hören oder diesen Podcast gestalten wie ich und die auf Toilette müssen, ist das nicht schön.
Ach, du musst auf Toilette?
Ich könnte eine kleine Pause machen, ja. Und ich höre hier andauernd jetzt irgendwie Wasser, das läuft oder zumindest den Rachen runterläuft. Das macht das Ganze nicht einfacher.
Kann man noch ein
wenig. Aber ich zieh durch.
Für die Bears auf jeden Fall das Laufspiel auch, wie in den letzten Wochen schon, wenn sie erfolgreich waren. Ein wichtiger Faktor, 140 Yards insgesamt. DeAndre Swift heute mit 90 Yards und auch Monangay.
Also liebe Grüße gehen raus an Tristan, der Bears-Fan ist. Hört die neue Folge vom Sideline-Podcast, ist wieder ein Genuss. Der hat mir dann nach unserer Folge, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen war das, nochmal erklärt, wie der ausgesprochen wird. Kyle Monangay.
Okay, hat er einen Touchdown.
Er hat afrikanische Wurzeln, deswegen spricht man den so aus. Irgendwie hat er es mir erklärt. Und Monangay würde ausgesprochen werden, wenn hinten kein I, sondern wenn hinten ein Y statt einem I wäre. Also Kyle Monongai.
Okay.
Weißt du Bescheid jetzt?
Ich
danke, Tristan.
Mich, ich habe gerade überlegt, gab es dieses Jahr ein Spiel mit den Bears in International Game?
Ja.
Gab es, ne?
Nee. Ja, es gab so viele. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, die Bears waren,
glaube ich,
nicht
auf diese meine Lieblingskategorie auf diesen Player Sheets freuen, weil da wird ja immer diese Lautschrift oder da wird ja so aufgeschrieben, wie Namen ausgesprochen werden. Wenn er dabei gewesen wäre, dann wüssten wir natürlich jetzt, wie er ausgesprochen wird.
Mhm.
Gut. Also, die Bears bleiben dran in der Division 7-3. Minnesota fällt so ein bisschen ab und ja. Mal gucken, wie die Saison endet und.
Die Bears jetzt gegen die Steelers.
Die Bears jetzt gegen die Steelers.
Ein geiles Spiel.
Record-wise auf jeden Fall ein geiles Spiel, ja.
Mhm.
Gut, dann haben wir noch ein Spiel in den frühen Spielen. Wenn ich
das wird auch so ein richtig schönes, schmutziges Spiel, oder?
Steelers-Bears auf jeden Fall. Glaube ich auch. Es wird dann auch so ein Gewürge. Obwohl, ich meine, man muss wirklich Caleb Williams ja auch sagen, der hat jetzt auch keine überragenden Statistiken heute gehabt. Aber
gar nicht, der hat nur die Hälfte seiner Pässe angebracht.
Genau, in den Momenten, wo er aber musste und auch sich wieder aus irgendwelchen schwierigen Situationen befreien musste, so ein bisschen die Houdini-Act, wie er immer genannt wird, ja, es hat gereicht.
Ja, definitiv.
Kommen wir zum letzten Spiel, frühen Spiel der Packers gegen die Giants. Da war auch einiges los. Auf jeden Fall 27-20 gewinnen die Packers gegen die Giants. War lange ein enges Spiel. Wir müssen natürlich hier kurz erwähnen, Brian Daboll wurde entlassen bei den Giants nach der letzten Niederlage. Wir hatten ja noch drüber gesprochen, ob diese Gerüchte wahr waren, dass sie ihn schon eigentlich nach dem Broncos-Spiel rausschmeißen wollten, aber es dann doch nicht gemacht haben. Jetzt nach der letzten Niederlage, wo sie auch wieder ein Lead, also in Führung waren und dann noch verloren haben, haben sie dann die Reißleine gezogen. Mike Kafka ist quasi Interims-Headcoach geworden. Und wir haben natürlich heute das Saisondebüt, und da wirst du dich sicherlich drauf gefreut haben, von Jameis Winston gesehen.
Ja, ich finde es erstmal ganz geil, dass dieser Interimscoach Kafka Jameis Winston starten hat lassen. Jackson Dart ja mit Concussion out und nicht Russell Wilson. Das fand ich schon mal super. Und ich habe mich in der Tat sehr auf dieses Spiel gefreut, weil Jameis Winston, wenn er für eines steht, dann steht er für Spektakel. Ich glaube, wir haben uns auch schon mal im Frühstücksei vor einem Jahr wahrscheinlich oder so drüber unterhalten. Ich kann gar nicht sein, vor, weiß ich nicht, 10 Monaten oder so. Ich habe den ja beim Super Bowl erlebt. Da war er täglich irgendwie auch im Einsatz. Und der bringt immer gute Stimmung. Also das ist irgendwie ein cooler Charakter. Ich feiere Jameis Winston sehr. Und dann darf er anfangen und der erste Drive von Jameis Winston, zack, auch gleich ein Touchdown. Also das hat schon Spaß gemacht irgendwie. Also er hat keinen Touchdown geworfen, sondern Devin Singletary hat es dann in die Endzone gelaufen. Also war ein Rushing-Touchdown, aber Jameis Winston hatte logischerweise seinen Anteil daran, dass die Giants über das ganze Feld irgendwie marschiert sind. Und dann führen die Giants. Und Romeo Dubs lässt 2 Bälle auf Seiten der Packers fallen, die er beide haben muss. Und dann verletzt sich auch noch Jordan Love irgendwie an der linken Schulter und muss runter. Malik Willis kommt rein, macht dann aber auch einen Touchdown, also vertritt Jordan Love gut. Dann verschießen sie den extra Punkt und dann kommt Jordan Love ja wieder und am Ende gewinnen das dann die Packers. Aber das war hauchdünn, also die Giants haben sich da gut verkauft, finde ich.
Ja, ein bisschen ärgerlich.
Ja, witzig. Ja, sehr schön. Witzig.
Ja. Es war so ein typisches Giants-Spiel am Ende wieder. Also, wenn sie
genau,
jetzt auch nicht
Winston
mit einem
dann mit der entscheidenden Interception.
Genau, hat dann noch eine Interception in der Endzone. Und also insgesamt hatten sie 2 Turnover im 4. Viertel. Und das war wie in den letzten Wochen. Machen eigentlich 3 Viertel lang ein gutes Spiel, aber kriegen es dann nicht gefinisht und verlieren am Ende wieder. Jordan Love, das ist erwähnt, war verletzt, er kam aber wieder rein und hat gefühlt danach besser gespielt als vorher. 2 Touchdown-Pässe. Kann auch daran gelegen haben, dass sie mehr auf den Pass gesetzt haben, weil Josh Jacobs verletzt
auch
raus musste.
Ja.
Da weiß man jetzt noch nicht, was ist. Sah auch nach Knie aus, sah auch nicht so gut aus. Muss sicherlich mal abwarten. Und ganz am Ende, um das Spiel zu Ende zu bringen, kann man auch Micah Parsons nochmal erwähnen. Er hatte einen Sack und ein Forced Fumble am Ende im 4. Viertel. Also der war dann auch, als es drum ging, zur Stelle und defensiv auf jeden Fall rechtfertigt er immer wieder diesen Trade oder das, was die Packers für ihn investiert haben.
Ja, und Jameis Winston so am Ende hatte keinen Passing-Touchdown. Wie gesagt, kurz vor Schluss dann letztlich auch die spielentscheidende Interception. Hat aber einen Touchdown noch selbst erlaufen, hat sich auf der anderen Seite aber auch einen Fumble geleistet, der dann auch verloren ging. Also ja, wieder so ein klassisches Jameis Winston-Spiel. Ne? Genie und Wahnsinn sind da ganz eng beieinander.
Ja, auf jeden Fall. Kurzzeitig kann man noch erwähnen, Burns von den Giants hatte seinen 12. Sack gemacht. Das war die Führung in der NFL. Wir können natürlich sagen, in den späten Spielen hat diese Statistik wieder den Führenden gewechselt. Auf jeden Fall kommen wir gleich noch zu. Aber ja, muss man mal abwarten jetzt. Josh Jacobs, wenn sie den verlieren, wird das natürlich bitter. Aber die Packers schaffen es, die dritte Niederlage in Folge zu verhindern. Also die waren ja auch auf einer Losing Streak von 2 Spielen. Jetzt können sie zumindest einigermaßen positiv wieder nach vorne gucken und mal gucken, wie die Lions dann noch gegen die Eagles heute Nacht spielen. Das wird ja dann entscheidend sein, auch wie diese Division dann aussieht.
Ja.
Nach diesem 11. Spieltag.
Ja, das ist richtig.
Gut. Zwischendurch kam das Gerücht auf und ich glaube, das haben viele versucht auch reinzulabern. Zumindest wurde auch Bill Belichick gefragt, ob er nicht Lust hätte, Head Coach der Giants zu werden. Könntest du dir das vorstellen?
Ja, er hat ja eine Giants-Vergangenheit. Hat ja 2-mal, glaube ich, sogar mit den Giants den Super Bowl gewonnen. Ich kann mir, also in der NFL kann ich mir eigentlich alles vorstellen. Aber also was so ein bisschen komisch ist, finde ich, dass er dann irgendwie so eine öffentliche Erklärung abgibt. Und ja, es gibt ja Gerüchte, aber ich habe nicht vor, hier die UNC heißt sie, ne? Zu verlassen,
genau.
Ja, und in die NFL zurückzukehren. Also das ist so ein bisschen, als wenn ich jetzt eine Pressemitteilung rausgeben würde, nee, ich stehe nicht zur Verfügung als neuer Headcoach der New York Giants. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so konkret war. Ich fand es ein bisschen cheesy, dass er dann so eine Erklärung abgibt. Aber klar kann ich mir das vorstellen. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn Bill Belichick in die NFL zurückkehrt. Ich glaube, das wäre jetzt noch entertainiger mit seiner jungen Freundin. Dann gibt es weiterhin schön viel Boulevard in der NFL. Dann steht ihr auch an der Seitenlinie in der NFL, ist doch super.
Das war klar. Dass Kutsche sein Hauptaugenmerk darauf legt, wer dann da die Freundin von Bill Belichick ist und ob die dann auch.
Ich an der lehne mich zurück steht. Und genieße.
Ja, ja, okay.
Ich konsumiere diese schönen Nachrichten. Gut. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass wir Mike McCarthy da eventuell sehen. Das würde doch gut passen.
Meinst du, dass er von den Dolphins dann zu den Giants geht, oder wie?
Mike McCarthy,
ach so.
Nicht Mike McDaniel.
Ach so, Entschuldigung, ja.
Ja. Macht ja nichts, ist ja auch schon spät, ist ja auch schon 1:01 ja. mittlerweile. Ja.
1:01?
Nee, kann gar nicht sein, das ist ja viel später schon. Ja. Da musst du rausschneiden. Hier wird nichts geschnitten.
Hier wird nichts geschnitten. Das ist mein Format.
Hier wird nichts geschnitten. Ja, ist dein Format. Können wir machen, was wir wollen. Ich hatte mit Adrian, habe ich ja wöchentlich Kontakt, weil wir tippen immer alle Sonntagsspiele für die Tailgate-Show des RTL NFL Radio. Und der sagt, das finde ich auch interessant, dass er sich gut vorstellen könnte. Er sagt, es passt wie Arsch auf Eimer, dass Kevin Stefanski von den Browns nach der Saison dann rüberwechselt zu den Giants. Kann auch gut passieren.
Das ist ein bisschen wie im Fußball, oder? So, wenn du einmal in diesem Circle drin bist, dann kriegst du auch erstmal immer wieder einen neuen Job, oder?
Ja, so wie Pavel Dotschev jetzt in Ulm.
Pavel Dotschev. Okay, schreib mal bitte alle hier rein, wer Pavel Dotschev kennt.
Ihr müsst doch Pavel Dotschev kennen. Alle kennen Pavel Dotschev. Also da bin ich mir sicher.
Na gut.
Da bin ich mir ganz sicher.
Gut, Kutsche. Dann begeben wir uns kurz in einen Break, öffnen ein frisches, kühles Köpi, trinken das gemeinsam, stoßen an virtuell und dann tauchen wir ein in die späten Spiele, oder?
So machen wir es, Florian.
Gut, Kutsche, dann lass uns weitermachen. Wir hatten 4 Spiele im späten Fenster sozusagen. Noch einige heiße Duelle geboten auf jeden Fall. Fangen wir mit dem Blowout an. 49ers gegen die Cardinals. 41-22 für die 49ers. Das war, ja, könnte man sagen, ein Start-Zielsieg und am Ende die Punkte für die Cardinals. Also das ist so einigermaßen freundlicher noch aussah, war so ein bisschen der, ja, des späten Spiels, beziehungsweise, wie heißt das so schön, der Garbage-Time geschuldet. Unangefochtener Sieg. Für die 49ers, oder?
Ja, mit Brock Purdy.
Ja.
Der war ja wieder zurück. Gleich drei Touchdown-Pässe. Du hast es gesagt, von vornherein war das ein klares Ding für die 49ers, die ja auch direkt schnell weggezogen sind. Brock Purdy feiert sein Comeback in der NFL und die üblichen Bekannten. Christian McCaffrey mit 2 Touchdowns. Der Kittle Schorsch mit 2. 3, genau, stimmt. Er hat auch noch einen gefangen. Der Kittle George mit 2 Touchdowns. Aber, und das glaubt man gar nicht, es wurde ja auch noch ein neuer Rekord aufgestellt. 47 Completions von Jacoby Brissett. Das ist NFL-Rekord, habe ich gelernt. Krass, oder?
Habe ich auch gelernt, wusste ich auch nicht.
47 von 57 für 452 Yards. Jacoby Brissett ist jetzt NFL-Rekordinhaber. Mit den meisten Completions. Verrückt, oder?
Verrückt. Aber auch schon sicherlich der Garbage-Time so ein bisschen geschuldet am Ende.
Keine Frage.
35-10 stand es irgendwann im dritten Viertel. Und dann haben sie noch ein paar Punkte zugelassen und einige Yards. Aber natürlich, also ich glaube, jeden Rekord nimmt man gerne. Natürlich, da guckt ja später keiner mehr drauf, ob man den in einer Niederlage erzielt hat, sondern da steht dann einfach nur 47 Completions und der Rekordhalter, da ist Jacoby Brissett. Das kann man sicherlich mitnehmen, würde ich sagen.
Michael Wilson hat natürlich davon profitiert. Der Receiver 15 Bälle für 185 Yards gefangen. Trey McBride, der Tight End, 10 Bälle für 115 Yards gefangen. Also Das sind Statistiken, so als hätten die Cardinals haushoch gewonnen.
Wie
Aber
sieht's denn
letztlich
insgesamt mit der, ich hab's gerade
lag es
ja nicht.
Natürlich irgendwie an der Garbage Time. Du meinst die Total Yards?
Warte, ich wollte gerade mal gucken. Ja, genau, habe ich jetzt hier auch.
488 für die Cardinals, ja. 281 für die 49ers. Also man könnte denken, das Ergebnis sei andersrum.
Gleich viel First Downs, aber man muss natürlich sagen, 3 Turnover bei den Cardinals und auch 17 Strafen für 130 Yards. Also das ist auch amtlich, auf jeden Fall, würde ich sagen. Das kann man auch mal machen. Time of Possession waren sie auch 34 Minuten gegen 25 Minuten, also fast 10 Minuten mehr. Also eigentlich alle individuellen Statistiken bis auf die Punkte sprechen, na sagen wir mal, die Penalties sprechen natürlich aufgrund der Höhe nicht unbedingt für die Cardinals, aber selbst bei Third Downs waren sie 6 von 14 und die 49ers nur 3 von 9. Also in der Red Zone, gut, da waren die 49ers ein bisschen besser mit 4 von 5 und die Cardinals nur 3 von 5. Aber wie gesagt, die 49ers haben es ausgenutzt, dass die Turnover ausgenutzt mit Punkten, sind schnell 13-0 in Führung gegangen. 13-7, dann hatten die Cardinals auch noch ein Mist Field Goal. Also zur Halbzeit stand schon 25-10 und dann ist man auch nicht wirklich näher wieder rangekommen. Also das war ein Start-Ziel-Sieg für die 49ers, die jetzt 7-4 sind. Und wenn sie in der Division dranbleiben wollen, dann war dieser Sieg auch ein Pflichttermin heute auf jeden Fall. Wir haben ja auch noch das Duell Los Angeles gegen Seattle gehabt heute Abend. Von daher.
Wollen wir damit weitermachen?
Lass
ist deine
doch,
Entscheidung, ist dein Format.
Ist mein Format. Danke, ja. Dann lass uns doch damit, warte, ich muss einmal hier, Gott, oh Gott, oh Gott, das ist mein kleiner Bildschirm. So, 49ers haben wir gerade abgehakt. Seahawks Rams. So,
kannst du eigentlich ein Foto davon machen,
hab
von
ich
deinem
schon
Setup?
Ja, habe ich schon gemacht.
Ah, geil, und dann
dir,
können wir das ja.
Schick ich dir auch.
Nee, schick's woanders hin, damit das morgen in der Story gepostet
ich dachte,
wird.
Letztes Mal sollte ich es dir auch schicken, deswegen habe ich gedacht, schicke ich es dir.
Nee, schick's woanders hin.
Schick's woanders hin. Ohne es zu erwähnen, möchtest du nicht erwähnen, wo wir es hinschicken? Ja. Na gut. Ein All-Time-Classic, könnte man sagen. Low-Scoring hätte man so auch nicht erwartet, vielleicht. Die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. Die Rams behalten tatsächlich die Oberhand. Ich glaube, Sean McVay hat die letzten. Oder hat er überhaupt schon mal zu Hause gegen die verloren? Ich hätte mir irgendwas aufgeschrieben. Ach da, Seahawks noch nie gegen McVay und Stafford gewonnen. So in dieser Kombination. Dabei ist es heute auch geblieben. Also die Seahawks verlieren gegen die Rams. Wenn wir Matthew Stafford nehmen.
1921.
Habe ich noch nicht gesagt?
Ich glaube nicht.
Ach so, ich dachte schon. Egal. Eigentlich ein geiles Spiel. Stafford, die Nummer 1 in Yards in der Liga. Seine gefühlt beste Statistiken haben wir auch, jede Woche sprechen wir darüber. Also der ist, glaube ich, auch MVP-Favorit mittlerweile. Also
hat jetzt in den letzten 7 Spielen 22 Touchdowns, keine Interception.
Ja. Wahnsinn. Umgekehrt natürlich, darf man auch nicht vergessen, Darnold hat die meisten Big Plays zusammen mit JSN vor diesem Spiel 9 Spielzüge, die über 40 Yards Distanz zurückgelegt haben. Auch das natürlich eigentlich ein geiles Duell. Jason Smith in Jigba gegen Puka Nakua auf der anderen Seite. Also auch, was die Receiver angeht, stand hier irgendwie die Creme de la Creme sich gegenüber auf dem Platz. Aber wenn man sich die Statistiken am Ende anguckt, Matthew Stafford relativ bescheiden, würde ich mal sagen, für seine Statistiken.
Charmant formuliert, ja.
Naja, am Ende sind es ja noch 130 Yards geworden. Ich glaube, zur Halbzeit hatte er 50 oder so. Oder im dritten Viertel irgendwann hatten die Rams nur 50 Yards Passing, haben aber trotzdem schon geführt eigentlich, auch die ganze Zeit. Gleich 2 Touchdowns im ersten Viertel, waren 14-3 vorne, also ein Blitzstart. Dann im zweiten Hälfte nur die Seahawks mit 3 Field Goals rangekommen auf 12-14 und dann gab es noch einen Touchdown im vierten Viertel, 21-12 und am Ende haben es die Rams irgendwie über die Zeit gebracht. Man hätte jetzt bei der Statistik von Sam Darnold, finde ich, vermuten können, so ähnlich wie es eben war bei dem Spiel der 49ers, wo die Statistiken yardmäßig zumindest viel für die Cardinals gesprochen haben, dass wenn man einfach nur die Statline von Sam Darnold anguckt, hätte man sich auch denken können, dass die Rams das Spiel hätten deutlicher gewinnen müssen, oder?
Naja, also 4 Interception in diesem Spiel zu werfen, das ist natürlich irgendwie maximal bitter für Sam Darnold. Du hast es gesagt, also die Rams auch dadurch von der ersten, na, das stimmt ja nicht, aber von der, was ist es dann, 7. Minute bis zum Schluss immer in Führung. Auch am Ende hatten die Seahawks ja nochmal den Ball und hätten durchaus irgendwie nur mit einem Field Goal noch den Sieg erzielen können. Das wurde ja dann auch geschossen aus 61 Yards, aber das war dann für Jason Myers doch irgendwie zu weit. Also der ging also vom Bildschirm aus gesehen weit nach links und war, glaube ich, auch zu kurz. Also es hat nicht geklappt. Also die Seahawks hätten durchaus dieses Spiel noch gewinnen können, was ja auch absurd ist, wenn dein Quarterback sich 4 Interception leistet. Und auf der anderen Seite Matthew Stafford nur für 130 Yards wirft, aber 2 Touchdowns und sich keine Interception leistet. Also, dass die Seahawks bis zum Ende da irgendwie noch dran geschnuppert haben, ist ja irgendwie auch absurd. Genauso wie, dass Devonta Adams 8-mal angeworfen wurde von Matthew Stafford und er davon nur einen Pass fängt und dann auch nur für 1 Yard. Das war dann aber der Touchdown. Also, ein kurioses Spiel auf jeden Fall. Aber das war ein Spiel, es gab ja einige Highlight-Spiele irgendwie heute, auf das ich mich gefreut habe. Und es war auf jeden Fall entertaining, auch wenn es nicht fehlerfrei war.
Genau. Also Kitchens kann man auch nochmal erwähnen, der hatte 2 Interceptions für die Rams heute, genau wie letztes Jahr in einem Spiel dieser beiden. Allerdings in Seattle hat er auch 2 Interceptions gehabt. Also der mag das gerne. Lieblingsgegner. Ich glaube, Kobe Durant und Darius Williams sind die anderen beiden. Ja, also man kann in diesem Spiel natürlich noch das ein oder andere erwähnen. Cooper Kupp, Rückkehr zu den Rams oder gegen die Rams, also mit den zurück ins Stadion in Los Angeles, hatte zumindest im 4. Viertel 3 Catches und war da mal einigermaßen auffällig. Ansonsten war er relativ blass, oder?
Ja, er war jetzt nicht spielentscheidend. Genauso Rashid Shaheed, das war jetzt, glaube ich, das 2. Spiel für Rashid Shaheed nach dem Trade von den Saints zu den Seahawks. Also klar, also der braucht ja ein bisschen Anlaufzeit und so weiter. Der hat noch einen kurz vor Schluss so einen wichtigen kurzen Pass gefangen von Sam Darnold. Da war ja dann nur noch eine Sekunde zu spielen, sodass die Seahawks überhaupt noch kurz vor Schluss aus 61 Yards das Field Goal versuchen konnten. Also da war er dann schon wichtig, aber genauso wie Cooper Kupp war er natürlich im Schatten auch heute wieder von JSN, der wieder über 100 Yards Receiving hatte, aber diesmal ohne Touchdown blieb. Ja.
Genau. Also wenn wir vorhin schon von Rekorden gesprochen haben, davon gab es heute noch ein paar mehr. Devonta Adams hat seine 1000. Reception gehabt heute, auch eine persönliche Note. Jackson Smith und Jigba hatte, du hast gerade gesagt, 105 Yards, das heißt, der ist der erste Spieler in der Super Bowl-Ära, der 75 Yards in den ersten 10 Spielen einer Saison, mindestens 75 Yards in den ersten 10 Spielen einer Saison fängt, also auch da. Ja, persönliche Bestleistung, könnte man sagen. Und das auch so früh in seiner Karriere. Ja, also heute war so ein enges Spiel.
Ja, auch hier ist das so wie eben bei den 49ers, ne? Also die Seahawks hatten den Ball 38 Minuten rund, die Rams nur 22. Die Seahawks machen 26 First Downs, die Rams nur 12. Die Seahawks machen deutlich mehr Total Yards, sowohl durch die Luft als auch am Boden, und verlieren dieses Spiel, weil sie sich halt Turnover geleistet haben. Also die Rams produzieren nur 1 und Sam Darnold produziert halt 4. Also Matthew Stafford war wieder fehlerfrei, hat sich kein Turnover geleistet, aber letztlich hat die Rams Defense halt dieses Spiel gewonnen.
Ja, und so könnte man es auch sagen.
Und wenn wir jetzt da mal auf die Tabelle gucken in der NFC West, also die ist ja wirklich noch sehr eng. Die 49ers gewinnen, die Seahawks verlieren. Also die Rams haben jetzt 8-2, die Seahawks 7-3, die 49ers 7-4. Also es war ja vorher klar eigentlich, ne, dass die 49ers gewinnen und dass von den Rams und den Seahawks ein Team verlieren muss. Also es ist eine sehr, sehr enge Division.
Auf jeden Fall. Gut, wollen wir weitergehen?
Und ganz kurz noch, das dürfen wir nicht vergessen, die 49ers stehen in der Division bei 4-1, die Seattle Seahawks bei 2-2 und die Rams bei 2-1. Also die 49ers darf man in dieser Division nicht abschreiben. Und jetzt ist Brock Purdy auch wieder da. Also ist jetzt für mich nicht der Faktor, dass die jetzt kein Spiel mehr verlieren. Keine Frage, Mac Jones hat das ja auch gut gemacht. Und so ein Überquarterback ist Brock Purdy ja nun nicht. Aber das bleibt spannend in der Division auf jeden Fall.
Ja.
Und die Rams, haben wir vorhin schon gesagt, ich glaube Sunday Night ist das sogar, spielen gegen die Buccaneers nächste Woche. Ja, es bleibt spannend, meine Damen und Herren.
Meine Damen und Herren, es bleibt spannend. Schnallen Sie sich an. Gut, gehen wir weiter. Was haben wir denn noch gehabt hier? Bam, 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 bam. Ravens Browns, das ist doch ein Klassiker der AFC North. Da haben tatsächlich die Ravens, ich war ja kurz schon davor und hier war schon, also auf jeden Fall Browns Supporter heute Abend.
Natürlich.
Hab natürlich gehofft, dass die Browns das Ding gewinnen und so die Ravens und den Steelers ein bisschen vom Rücken weghalten. Am Ende ist die Geschichte des Spiels natürlich, also die Rams haben, warum sage ich mal die Rams? Die Ravens haben gewonnen. Es ist also, die Ravens sind jetzt 4 Siege in Folge. Oder?
23-16.
Ja, genau. Und die Geschichte des Spiels aber natürlich aus Sicht der Browns. Shedeur Sanders, endlich hat er sein Debüt gegeben in der NFL, könnte man sagen. Ist zur zweiten Halbzeit reingekommen.
Das könnte man nicht nur sagen, es war so. Ja. Dylan Gabriel mit Concussion runter, dann kommt Shedeur Sanders, ich war sehr gespannt. Und wenn ihr dort mal auf die Statistiken guckt, dann könnt ihr sehen, dass das Debüt von Shedeur Sanders jetzt nicht so gut gelaufen ist. Wobei es teilweise ein bisschen besser aussah. Auch gerade am Ende hatten die Browns ja noch die Chance auf den Ausgleich. Da waren schon ein paar enge Fenster und ein paar enge, nicht gefangene Bälle dann letztlich dabei. Aber am Ende steht halt 4 von 16 für 47 Yards und ein Quarterback-Rating, ich wusste nicht mal, dass es das gibt, von 13,5. Also der hat jetzt nicht unbedingt seine Chance genutzt und Werbung für sich gemacht, oder? Wie ja, hat dir gut, das Debüt dir gefallen Gabriel von Shedeur Sanders? Also
gut, doch der hat ein besseres Rating auf jeden Fall. Ja, Shedeur Sanders, ich meine, hat 4 Pässe angebracht von 16. Das ist jetzt nicht statistisch jetzt nicht so gut. Hatte auch noch eine Interception. Für insgesamt 47 Yards hat er dazu beigetragen. Man kann jetzt sagen, Dylan Gabriel war 7 von 10, hat er aber auch nur 68 Yards. Also ja, ich glaube, da muss man auch sagen, Shedeur Sanders, ne, ich weiß nicht, wie viele Snaps der mit dem First Team hatte denn unter der Woche oder überhaupt in seiner Zeit jetzt. Da wird ja immer wieder viel drüber diskutiert und er war ja lange auch nur dritter Quarterback in dieser Saison, solange Flacco noch da war. Also kann man so nicht bewerten. Ich bin mal gespannt. Ich finde es gut, dass er jetzt gespielt hat. Dann sehen die ihn auch mal. Ich denke mal, dass er vielleicht jetzt, wenn Dylan Gabriel nächste Woche auch weiterhin noch unter Symptomen leidet, was die Gehirnerschütterung angeht, dann ja, sehen wir da vielleicht auch ein oder dass es dabei bleibt, dass Shedeur Sanders nächste Woche vielleicht mal ein Game startet.
Ich würde es feiern. Ich würde es feiern. Ich meine, die Browns auf jeden Fall hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Also die lagen ja auch vorne noch zur Halbzeit.
16-10, ja.
Genau. Und Lamar Jackson, also den wir jetzt in den letzten 2 Spielen irgendwie gefeiert haben, seit der zurück ist, läuft es ja bei den Ravens gefühlt besser, hatte auch überhaupt kein gutes Spiel. Er hat auch nur 14 Pässe angebracht, hat sich auch 2 Interception geleistet, ein Pick 6.
5-mal also, gesackt worden.
Ja, also der hatte auch ein übles Spiel. Letztlich ist es dann auch wieder Derrick Henry mit über 100 Rushing Yards und einem Touchdown, der dafür sorgt, dass die Ravens dieses Spiel gewinnen. Und natürlich der erste Rushing-Touchdown in seiner NFL-Karriere von Mark Andrews.
Muss man auch mal, ich habe da ewig drauf gewartet, dass das endlich mal jemand macht, aus so einer Tush-Push-Formation eben nicht den Tush-Push macht, sondern Also, ne, Mark Andrews hat sich aufgestellt, sozusagen, als, das haben die ja schon öfter mal gemacht, dass der Direct Snap, also der Snap zu ihm ging und die dann den Tush-Push gemacht haben. Oder willst du das Tight End Sneak nennen, aber wie auch immer. Und er ist halt gar nicht nach vorne gelaufen, sondern er ist einfach, hat den Ball gekriegt und ist eine kleine Kurve nach hinten gelaufen. Alles hat sich auf die Mitte gestürzt und er ist relativ easy in die Endzone gelaufen, also in so eine Art Trickspielzug. Und das war am Ende die Entscheidung oder der Touchdown dann zum 23-16, der die Ravens auf die Siegerstraße gebracht hat.
Das hat dir nicht gefallen, oder?
Das hat mir nicht gefallen, aber ich fand den Spielzug cool, wie gesagt, weil ich schon öfter mal gedacht habe, wieso lässt sich da nicht mal jemand was einfallen und macht halt nicht den Tush-Push, sondern wenn da alle vorne stehen, geballt, dann muss man sich doch mal was einfallen lassen können. Was einfallen lassen hat sich auch, ich habe es angesprochen, 4 Sacks von den 5 gehen auf Myles Garrett's Konto. Wir haben vorhin schon mal erwähnt gehabt, dass Brian Burns von den Giants in Führung gegangen ist, was die Statistik angeht in den frühen Spielen. Die hat Myles Garrett jetzt wieder deutlich zu seinen Gunsten gedreht. Der müsste dann jetzt, was habe ich gesagt, 12 waren es bei Burns, wo ich hatte jetzt 16, wenn ich irre. Myles Garrett schon in dieser Saison, also wenn er so weitermacht, dann könnte es da auch mal einen neuen Tech-Rekord geben in dieser Saison.
Ja, wird auf jeden Fall wohl Defensive Player of the Year. Ist schon ein guter.
Ist schon ein guter, ne? Gesagt, frage ich mich, ob er nicht doch hätte einfach, ja, er hat das Geld genommen und er wollte ja eigentlich weg aus Cleveland. Jetzt hat er das Desaster. Also er ist mit Abstand der beste Spieler in der Defensive und vielleicht auch der Defensive. Du hast gesagt, Defensive Player of the Year, aber ich weiß nicht, ob man das auf die Jahre irgendwie glücklich macht. Also, wenn man die Deadline alleine anguckt, 4 Sacks, 5 Tackle for Loss, 5 QB-Hits noch, also der Typ alleine hat die Offense der Ravens so beschäftigt.
Aber wir hatten im Rahmen des Berlin-Games letzte Woche, da haben wir den Uber-Platz bespielt, da hatten wir auch Joe Thomas da, dieser legendäre O-Liner, ich glaube, der immer noch den Rekord hält mit den meisten Spielen oder Snaps in Folge. Und der hat ja auch seine gesamte Karriere bei den Browns verbracht. Der sagte auch, ich habe halt leider nie einen Titel gewonnen, aber trotzdem hat er sich irgendwie mit dieser Mannschaft natürlich identifiziert, musste jetzt nicht groß umziehen, war immer Stammspieler. Also so eine Spieler gibt es dann irgendwie auch in der NFL. Aber klar, ich meine, so ein Myles Garrett beim absoluten Top-Team, da wird er auf jeden Fall mal was gewinnen vielleicht. Weil der würde, machen wir uns nichts vor, jedes Team upgraden. Sogar die Eagles.
Auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum letzten Spiel, auf das natürlich alle Augen gerichtet waren, die Chiefs bei den Broncos. Ja, nach fast jahrzehntelanger Dominanz in der Division könnte
sich 9 Jahre
neun
die
Jahre,
Chiefs in Folge genau, die Division gewonnen. Ja.
Deutet sich zumindest jetzt nach diesem Spiel tatsächlich vielleicht mal ein Machtwechsel oder zumindest ein Wechsel an der Spitze an, denn die 8-2 Broncos haben es geschafft, die 5-4 Chiefs zu schlagen und sind damit jetzt 4 Siege vor den Chiefs in der Division. Unglaublich eigentlich, oder?
Ja, also das finde ich wirklich unglaublich. Also natürlich hatte man vorher daran gedacht, dass die Broncos dieses Spiel gewinnen, aber irgendwie hat man es sich nicht getraut. Weil das würde ja bedeuten, dass die Chiefs jetzt bei 5-5 stehen und wie du sagst, 4 Siege schon in der Division hinter dem Broncos stehen. Aber es ist tatsächlich so eingetreten. Mit auslaufender Uhr, das entscheidende Field Goal. Ich finde, da hatten wir einige Spieler heute, ne? Überdurchschnittlich viele, 4 oder 5 Spiele mit auslaufender Uhr durch ein Field Goal entschieden worden. Und tatsächlich haben die Broncos dieses Spiel 22-19, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast.
Nee, das wollte ich dir überlassen, gut. Das ist mein Format. Da hab ich gedacht,
ja, das ist lieb von dir.
Ich dir
den kleinen, hab ich auch mal was zu
den
sagen.
Den kleinen Krümel werfe ich dir hin, weißt du?
Das ist lieb von dir, ja. Also haben die Broncos tatsächlich dieses Spiel gewonnen? Ja. Also gehen jetzt in die Bye Week, die Chiefs. Nächste Woche empfangen die Colts, die aus der Bye Week kommen. Also ich will da jetzt nicht von Krise oder so sprechen und natürlich werden die Chiefs es schaffen, sich für die Playoffs zu qualifizieren, aber sie müssen definitiv in die Wildcard-Round, das steht, glaube ich, jetzt schon fest und ja, also ich meine, es gibt noch das Rückspiel im Arrowhead, ich meine am letzten Spieltag der Regular Season. Aber die Division, das ist also mehr als eine Vorentscheidung. Ich habe mal gelernt, das Wort Vorentscheidung, das würde so nicht gelten. Es gibt keine Vorentscheidung, aber es wird ja oft gebraucht im Sprachgebrauch. Deswegen benutze ich das Wort jetzt auch mal. Also das war eine Vorentscheidung in der AFC West, vor allem weil die Chargers ja auch verloren haben gegen die herausragenden Jacksonville Jaguars.
Ja.
Und, das muss man ja auch nochmal sagen, also Bo Nix, kein Touchdown-Pass. Es gab ganz viele Field Goals von den Broncos. Dann gab es noch einen Rushing-Touchdown von Jaleel McLaughlin. Aber am Ende, wenn es darum geht, dass die Broncos nochmal den Ball haben, übers Feld marschieren, dann ist Bo Nix da und trifft dann irgendwie beim entscheidenden Play über 32 Yards nochmal Troy Franklin, sodass die Broncos dann in Field-Goal-Position kommen. Also dann ist er zur Stelle.
Auf jeden Fall. Das war sein fünfter Game-Winning-Drive in dieser Saison im vierten Viertel. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Die Broncos, jetzt mal das Gegenbeispiel zu den Giants, die im vierten Viertel oder den Jaguars vielleicht auch in einigen Spielen klare Siege oder Führung aus der Hand geben, sind die Broncos auf jeden Fall immer am Start und die muss man bis zum, ja, bis zum
Off-Quarter-Götter.
Bis das Spiel zu Ende ist, auf der Uhr haben. Es war der 8. Sieg in Folge für die Broncos. Wir haben es schon gesagt, die sind jetzt 9-2, die Chiefs sind 5-5. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da hinkommt.
Nee, verrückt.
Chiefs 5-5.
Ja, Wahnsinn. Ganz verrückt.
Wahnsinn. Erwähnen kann man, glaube ich, noch Travis Kelce, weil der hat, meine ich, einen All-Time-Touchdown-Rekord für die Chiefs aufgestellt.
Ja, für die Chiefs, ja.
Hatte auch ein Monsterspiel, also sagen wir mal so, für was wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten nicht so oft gesehen haben, 9 Pässe für 91 Yards und einen Touchdown. Also, ja, der hinterlässt weiterhin seine rekordverdächtigen Spuren, zumindest in der Franchise der Chiefs. Und ja, ich bin echt gespannt. Was hatten wir gesagt? Gegen wen? Oder hast du das schon gesagt? Gegen die Chiefs als nächstes spielen?
Gegen die Colts jetzt zu Hause.
Das klingt doch nach einem nochmal ein Knallerspiel.
Aber irgendwie auch ein komisches Spiel, ne? Also in der ersten Halbzeit gab es nur Field Goals.
Beide
und die Broncos.
Ja, beide mit 2 Red Zone Trips, aber beide keine Punkte da gemacht. Also, oder zumindest kein Touchdown. 6-6.
Und auch die Broncos mit wahnsinnig vielen Strafen. Also die haben ja 10 Strafen bekommen für insgesamt 147 Yards. Auch die Chiefs mit 10 Strafen, aber nur für 69 Yards. Also ein sehr flaggenlastiges
Spiel.
Ein flaggenlastiges Spiel. Kein Team konnte sich je so richtig absetzen. Ich fand Mahomes jetzt über die 60 Minuten nicht überzeugend immer. Bo Nix auch nicht. Das Running Game auch nicht. Also die haben sich sehr viel neutralisiert, diese Mannschaften irgendwie.
Ja, zwei gute Defenses halt auch, ne? Muss man, ja. Darf man auch nicht vergessen. Und du hast gesagt, eigentlich in der ersten Halbzeit nur Field Goals zum 6-6 und dann kam der erste Touchdown der Broncos Anfang des dritten Viertels, oder stimmt gar nicht, war schon fast wieder das dritte Viertel zu Ende, mehr oder weniger. Aber dann haben sie zumindest mal jeweils einen Touchdown sich um die Ohren gehauen zum 13-13. Aber es blieb die ganze Zeit eng und Kansas City sogar geführt dann mit 19-16 und dann mit 2 Field Goals.
Ja, ich finde, dachte man dann, ja, okay, alles klar. Jetzt führen sie und das
Touchdown
geben sie nicht
Kelce,
wieder her.
Ne, hat man dann gedacht, okay, das bringen sie jetzt vielleicht nach Hause, obwohl man da auch erwähnen muss, dass natürlich der Extrapunkt geblockt wurde, sonst wären sie da mit 4 Punkten in Führung gewesen.
Ja.
So konnten die Broncos dann mit einem Field Goal ausgleichen und haben ihrerseits dann die Chiefs wieder gestoppt und dann das entscheidende Field Goal mit auslaufender Zeit zustande gebracht. Also kann man sagen, verdient der Sieg für die Broncos auf jeden Fall zu Hause auch. Darf man ja auch nicht vergessen. Mile High sicherlich auch ein Ort, wo es gerade als Chiefs auf jeden Fall muss man sich einiges anhören und sicherlich kein einfaches Auswärtsspiel, aber
Wie war das? Ich glaube, von Oktober 2015 bis November 2023, irgendwie so, also wirklich viele, viele Jahre haben die Chiefs ja immer gegen die Broncos gewonnen. Und das war ja vorhin auch nochmal Thema. Auch letztes Jahr, das war aber, glaube ich, im Arrowhead, hätten die Broncos ja durch ein Field Goal von Will Lutz aus derselben Entfernung gewinnen können und dann wird dieses Field Goal geblockt.
Ja.
Also, und weil du eben sagtest, ein verdienter Sieg der Broncos, ich finde, hätten die Chiefs gewonnen, wäre es irgendwie auch verdient gewesen. Also, das waren so irgendwie zwei Mannschaften auf Augenhöhe, total eng. Dass dann am Ende tatsächlich nicht die Chiefs gewinnen, das ist schon überraschend. Und dass sie jetzt bei 5-5 stehen und vier Spiele oder vier Siege, wenn man so will, hinter den Broncos liegen, sind ja nur noch 7 Spiele in der Regular Season. Also nächste Woche haben wir schon NFL Week 12. Krass, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also
jetzt ist wirklich Crunch Time.
Mit Riesenschritten. Und das ist hier noch nicht aktualisiert. Wieso ist denn das hier noch nicht aktualisiert? Ich wollte gerade mal so aufs Playoff-Picture gucken. Aber da stehen die Chiefs immer noch mit 5 und 4 da als Achter.
Skandal.
Skandalös. Wir müssten ja eigentlich 5 und 5 haben. Ich weiß nicht, ob sie dann vor den Texans bleiben, würde ich mal von ausgehen. Aber vor den Ravens, die ja jetzt auch, sind ja auch jetzt 5 und 5, ja, ne?
Die Ravens sind jetzt auch 5 und 5, genau. Und die AFC West, jetzt Denver 9-2, die Chargers 7-4, die Chiefs 5-5. Und die Chiefs haben jetzt gegen die Chargers ja verloren, das war gleich am ersten Spieltag. Sie haben jetzt gegen die Broncos verloren und stehen in der Division jetzt 1-2. Haben aber sowohl die Chargers als auch die Broncos nochmal. Also sie müssen nach LA und die Broncos kommen. Also es ist natürlich noch möglich, aber das ist schon krass. Also ne, Daniel aus der Footballerei, der hat heute ein Newsletter rumgeschickt und da war die Zeile das wichtigste Spiel des Jahres für die Chiefs. Das ist jetzt in die Hose gegangen.
Genau, jetzt habe ich hier ein aktuelles Playoff-Picture gefunden. Das kann ich ja einmal kurz
vorlesen.
Vorlesen. In der AFC die Broncos an 1, die Patriots an 2, die Colts an 3, Pittsburgh an 4, Buffalo an 5, Chargers an 6, Jacksonville an 7 mit dem letzten Spot sozusagen. Houston tatsächlich vor den Chiefs an 8 und die Chiefs auf 9. Dahinter erst Baltimore mit 10, auf Platz 10.
Ja, aber auch krass, ne? Die Ravens haben jetzt denselben Rekord wie die Chiefs. Und ne, die Ravens standen, glaube ich, bei 1-5 oder irgendwie so. Und da haben wir schon den Abgesang auf die Ravens gemacht und jetzt sind sie eben auf demselben Niveau wie die Chiefs. Unglaublich eigentlich. Und in der NFC?
In der NFC sind vorne die Rams auf 1, Eagles, die spielen ja noch im Moment auf 2, die können, glaube ich, wieder vorbeiziehen, wenn sie heute gewinnen noch. Chicago auf 3, Tampa Bay immer noch auf 4, Seattle auf 5, Detroit an 6 und Green Bay auf 7, die 49ers im Moment auf Platz 8. Und dann kommt schon Carolina. Also das sind die Teams auch, die alle einen positiven Rekord haben. Danach, ab den Vikings, gibt es dann einen negativen Rekord.
Ja, vielleicht kann es ja so sein, dass am Ende 3 Teams aus der NFC West in den Playoffs dabei sind und 3 Teams aus der AFC West.
Ja.
Das wäre was, Florian.
Das wäre ja was. Gut.
Das wäre ja
Leute,
was.
Entlassen wir euch in diese Woche. Die International Games sind vorbei. Das heißt, alle reiselustigen Football-Fans sind ja immer viele. Auch hier in Madrid waren wieder tierisch viele aus Deutschland da. Kommt gut nach Hause, falls ihr das noch hört, wenn ihr noch unterwegs seid. Und freut euch auf. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr gibt es mindestens genauso viele International Games, sodass wir auch wieder in den Genuss kommen, die ein oder andere Reise machen zu können. Was liegt sonst an, Kutsche? Gibt es noch irgendwas zu erwähnen?
Das übliche Programm. Genau, morgen gibt es aus der Footballerei hautnah. Am Mittwoch College, am Donnerstag Icing the Kicker, am Freitag den Zirkus und am Samstag Hall of Crime. Also weiterhin jeden Tag was Frisches aus der Footballerei.
Sehr gut. Kutsche.
Wir müssen mal langsam tiefer einsteigen in unsere große 10-Jahres-Feier nächstes Jahr, finde ich. Das muss früh geplant werden. Wir brauchen eine gute Location.
Ja, das stimmt.
Ja. Kannst du ja jetzt mal beim Einschlafen und beim Spülen ein paar Gedanken machen.
Sowieso keine Zeit. Ich muss gleich schon wieder los. Deswegen gehe ich jetzt mal schnell ins Bett.
Ja.
Auf Wiedersehen.
Oder schläfst du auf Toilette?
Mal gucken.
Okay. Gibt es eine Badewanne?
Nee, nur eine Dusche.
Das ist ärgerlich. Gut. Du, gut, dann habt eine kurze, schöne Nacht. Euch eine schöne Woche.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.